Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 24. Oktober. Heute mit den folgenden Themen.
Warum werde ich nicht gezeigt? Warum erlebe ich nicht diese Abenteuer oder jemand, der so aussieht wie ich oder jemand, der so einen Hintergrund hat wie ich?
Nicht weiße Kids spielen in Kinder- und Jugendbüchern kaum eine Rolle. Ganz allgemein mangelt es an Vielfalt, ein Thema, welches dieses Wochenende im Rahmen des Buchfestivals Zürich liest, diskutiert wird. Und das Herz des Schauspieldirektors von Konzerttheater Bern, Gian Inan, schlägt nicht nur fürs Theater, sondern auch für den Film.
Ich habe immer Filme schon geliebt, schon als Kind, weil wir als türkische Kinder, Gastarbeiter, immer von einem Fernseher gesetzt worden sind, von unseren Eltern, die ja 100% gearbeitet haben.
Gian Inan hat seinen zweiten Spielfilm gedreht. Zone Rouge läuft ab heute Abend auch in Bern. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen und die hat Michael Spar für uns recherchiert.
Gemeinderätin Ursula Wyss tritt in 2 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl an. Die Berner Sozialdemokratin hat nach 8 Jahren genug und will sich neuen Herausforderungen stellen. Das teilt die SP heute mit. Ursula Wyss hat fast ihr ganzes erwachsenes Leben in politischen Ämtern verbracht. Als 24-Jährige wurde sie in den Grossen Rat des Kantons Bern gewählt. 2 Jahre später, im Jahr 1999, kam sie in den Nationalrat, wo sie später Fraktionschefin der SP wurde. 2012 gab sie dieses Amt ab und wurde Gemeinderätin in Bern, zuständig für Stadtgrün, Verkehr und Tiefbau. Ihre Ambitionen, die erste Berner Stadtpräsidentin zu werden, scheiterten jedoch an ihrem grünen Herausforderer Alec von Grafenried. Das autonome Zentrum KTS in Freiburg im Breisgau beklagt sich mit einer Medienmitteilung über die Arbeit der Behörden. 14 Monate ist es her, als die Polizei das Kulturzentrum und Wohnungen von Aktivisten und Aktivistinnen stürmten. Das mit dem Vorwand, das Haus beherberge das linksalternative Newsportal in die Media links unten. Nach den Unruhen am G20-Gipfel in Hamburg vor 1,5 Jahren wurde die Internetplattform verboten. Im KTS beschlagnahmte die Polizei sämtliche Computer, Speichermedien, Telefone und Bargeld in der Höhe von 40.000 Euro. Der Schaden für das Zentrum betrage rund das Doppelte, meldet KTS. Betroffen sind nicht nur politisch aktive Gruppen im Haus, sondern auch alle Kulturgruppen, also die Theater, Konzert und anderen Kunstveranstaltenden. Bis heute wurden die beschlagnahmten Objekte und das Geld nicht an das Zentrum zurückgegeben, mit der Begründung, diese stammten von einem Links-Unten-Verein. Laut dem KTS ist im Haus jedoch nur der Trägerverein KTS tätig und dieser wurde bis heute nicht offiziell von den Behörden über deren Vorgehen informiert. Zur Information, das autonome Zentrum KTS ist ähnlich wie die Berner Reitschule. Das selbstverwaltete Kultur- und Politzentrum befindet sich in einem alten Haus am Freiburger Bahnhof. Es hat mit der Stadt einen Vertrag. Die Arbeit im Haus wird, anders als in der Reitschule, ausschließlich von Freiwilligen ohne Entlöhnung geleistet. Heute will das EU-Parlament ein Maßnahmenpaket zur Vermeidung von Plastikmüll beschließen. Das berichtet unter anderem die TAZ. Röhrli, also Trinkhalme aus Plastik, Plastikgeschirr und Plastiksäcke sollen zum Verschwinden gebracht werden. Eine Mehrheit im Parlament hofft, mit den Maßnahmen den Müll unter anderem an den Meeresstränden von Europa massiv zu verkleinern. Zu den Maßnahmen gehören keine Verbote, sondern Infokampagnen und eine verbesserte Entsorgung. Außerdem sollen die Hersteller und Herstellerinnen von Plastikmüll vermehrt zur Kasse gebeten werden können. Und noch dies: IBE hat gestern den ersten Punkt und das erste Goal in der Champions League geholt.
Ole!
Hope IBE. Hope IBE. Im von verschiedenen dubiosen Großkonzernen gesponserten Fußball-Event schafften die Berner Young Boys ein verdientes 1:1 Unentschieden gegen Valencia. Die Match-Analyse, die äußerst scharfe Match-Analyse und eine Fotosafari gibt's auf der Rabe-Webseite rabe.ch. Zum Wetter. Morgen Donnerstag und übermorgen Freitag erwartet uns Hochnebel am Morgen, der sich im Laufe des Tages auflösen und die Sonne zum Vorschein bringen kann. Es wird maximal 15 Grad warm. Am Wochenende kommt dann die große Erlösung für unsere Gewässer und die damit verbundene Bevölkerung und Wirtschaft. Laut den aktuellen Prognosen regnet es dann endlich wieder. Und es wird ziemlich kühl bei Temperaturen unter der 10-Grad-Marke.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Globi, Pippi Langstrumpf, die drei Fragezeichen. In kaum einem Kinder- oder Jugendbuch sind dunkelhäutige Kinder präsent. Kommt überhaupt eine nicht weiße Person vor, so ist sie oft in einer stereotypischen Situation dargestellt, zum Beispiel als Gemüsehändler. Laut einem Artikel in The Guardian seien nur etwa 3% der in den USA veröffentlichten Kinderbücher über People of Color. Im deutschsprachigen Raum sind es mutmaßlich noch weniger. Dabei wäre es für alle Kinder wichtig, egal welcher Hautfarbe, Vielfalt auch in Büchern zu erleben. Im Rahmen des Buchfestivals Zürich liest finden am Wochenende drei Lesungen statt zum Thema Diversität in Kinder- und Jugendbüchern. Organisiert werden diese von der Gruppe Blage, einem Netzwerk von und für schwarze Frauen, welches People of Color sichtbarer und hörbarer machen will. Katrin Hiss hat Sarah Owens gefragt, was es mit nicht weißen Kindern mache, wenn sich diese in Büchern kaum repräsentiert fühlten.
Das Problem, das entsteht, ist eben, dass man sich immer mit Figuren konfrontiert sieht, in die man sich hineindenken muss, weil man eben nicht genauso aussieht oder nicht genau dieselbe Familie hat. Man muss also immer eine Mehrleistung bringen, um sich in diese Figuren hineindenken zu können. Also ich als schwarzes Mädchen damals musste mich in weiße Jungen hineindenken und deren Abenteuer miterleben zu können. Und das führt einfach dazu, dass man sich fragt, warum werde ich nicht gezeigt? Warum erlebe ich nicht diese Abenteuer oder jemand, der so aussieht wie ich oder der jemand, der so einen Hintergrund hat wie ich?
Auf der einen Seite ist es auf jeden Fall wichtig, dass Children of Color Figuren in der Literatur vorfinden, die ihn ähnlich sehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch für weiße Kinder wichtig, dass Bücher diverser werden. Warum denn?
Für weiße Kinder ist es wichtig, sich selbst als Teil von einer Diversität zu begreifen und nicht eben als Norm, so wie es zuvor oder in vielen Büchern ist. Das heißt, wenn in einem Kinderbuch eine Familie dargestellt wird, die die Norm zeigt, Vater, Mutter und zwei Kinder, die Kinder sind beide blond, die Mutter ist auch blond, der Vater ist dunkelhaarig, dann setzt das eine Norm. Und dass die meisten weißen Kinder natürlich auch ganz, ganz andere Familienverhältnisse, andere Kinder mit anderen Hautfarben, ganz unterschiedlichen Hintergründen in ihrem Alltag sehen, das ist klar, aber sie sehen es einfach nicht in den Kinderbüchern gespiegelt. Das heißt, sie werden sozusagen auch auf diese Norm eingespult und können dann auch in diesen Geschichten, die sie lesen, nicht eigentlich diese ganze Vielfalt, diese Diversität, die sie tagtäglich begegnen, auch in den Kinderbüchern sehen. Und das ist wichtig, diese Vielfalt einfach zu zeigen.
Sie schreiben auch, dass Diversität in Büchern wichtig sei, um, Zitat, schwarz als spezifisch, weiß als universell von dieser Idee abzukommen. Können Sie erläutern, was genau Sie damit meinen?
Also, dass gemeint wird, dass wenn ein weißes Kind in einem Kinderbuch abgebildet ist oder über das erzählt wird, dass diese Geschichte dann universell für die Geschichten von anderen Kindern steht. Das wäre dann weiß wieder als Norm, als eine universelle Norm, wo man sagt, okay, wenn ich diese Geschichte erzählt habe, dann können alle anderen Kinder daran andocken. Andererseits wird sehr oft oder wenn überhaupt nicht weiße Kinder dargestellt werden, werden diese Geschichten als speziell erachtet. Also, dass man sagt, das ist eine Biografie eines kleinen schwarzen Mädchens, die wird dann später eine wichtige Politikerin, aber das ist eine Ausnahme. Diese Geschichte können wir erzählen, weil sie eine Ausnahme ist. Und das finde ich sehr schwierig, weil eben diese ganzen Kinder, also die nicht weißen Kinder, wenn sie sich mal repräsentiert sehen, das Gefühl haben, okay, nur wenn ich etwas Außerordentliches leiste, dann ist es wert, meine Geschichte zu erzählen. Aber als universelle Geschichte kann meine Geschichte nicht dienen.
Eine weiße Person wird ja nie die Lebensrealität mit all ihren Erfahrungen nachvollziehen können, die eine Person of Color macht in ihrem Leben. Heißen Sie es trotzdem gut, wenn weiße Menschen Kinder- und Jugendbücher verfassen, in welchen People of Color vorkommen?
Ja, okay, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also das heißt natürlich nicht, dass man verbieten möchte, dass weiße Autoren oder Illustratoren über nicht weiße Kinder schreiben. Ich finde eigentlich, da geht es um den Blick, den man wirft. Also wenn ein weißer Autor oder eine weiße Autorin oder Illustratorin einen Blick hat, der rassismuskritisch ist, dem bewusst ist, was eigentlich für Diskriminierungen oder bestimmte Vorbedingungen herrschen bei dieser Geschichte, dann kann diese Person das natürlich machen, ist jetzt mal meine persönliche Meinung. Aber diese Person muss schon sehr darauf achten, dass sie nicht in Stereotype verfällt. Und das sieht man leider immer wieder, dass gedacht wird, okay, ich schreibe ein Buch oder ich illustriere ein Buch und möchte alle möglichen Arten von Kindern mit allen möglichen Hintergründen zeigen, verfällt aber dann leider auf stereotype Bilder, die einem selbst vielleicht unbewusst sind. Und das zu vermeiden, muss man schon sehr viel Arbeit leisten, um zu sehen, okay, wie komme ich von diesem Stereotyp mit dem ich vielleicht aufgewachsen bin oder den ich vielleicht in den Büchern, die ich gut finde und an denen ich mich orientiere, erlebt habe.
Es bräuchte also viel Selbstreflexion jetzt von Seiten von weißen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Es wäre aber auch auf jeden Fall wünschenswert, wenn People of Color vermehrt Kinder- und Jugendbücher schreiben würden?
Auf jeden Fall. Also wirklich auf jeden Fall. Und es ist auch wichtig, dass zum Beispiel Eltern aktiv werden, dass Lehrer aktiv werden und dass Bibliotheken zum Beispiel aktiv werden, um diese Bücher auch zu fordern und auch zu zeigen, dass es wichtig ist, dass diese Geschichten gewünscht werden. Und dass viel mehr People of Color möglich wird, Autorinnen und Autoren zu werden, dass ihre Geschichten überhaupt publiziert werden. Das ist ja meistens eine Hürde, die geschieht an verschiedenen Stellen, wo gesagt wird, okay, das ist jetzt aber eine Geschichte, die sich nur für den amerikanischen Kontext eignet. Oder damit können die Kinder, die hier aufwachsen, nichts anfangen, dass man das schon wie Hürden gestellt werden, um überhaupt publizieren zu dürfen.
Würden Sie also sagen, da gibt es ganz klar auch einen strukturellen Rassismus bei den Verlagen oder bei diesem Weg, den ein Buch machen muss, von geschrieben werden bis hin zur Veröffentlichung?
Also ich denke, dass oft ökonomische Gründe vorgeschoben werden, dass gesagt wird, okay, dieses Buch ist zu spezifisch, es wird keinen Markt finden. Oder dass wir haben auch gemerkt bei unserer Recherche, wir haben sehr umfassend recherchiert nach Büchern, ob es die zum Beispiel in verschiedenen Sprachen gibt. Wir haben gemerkt, dass einige Bücher, die aus dem Englischen übersetzt wurden, die gab es mal auf Deutsch, sind jetzt aber nicht mehr erhältlich, wo ich mich dann beispielsweise auch frage, was ist da passiert? Wurde das Buch nicht gekauft? Oder warum ist es jetzt nicht mehr erhältlich? Also es ist einerseits der Markt, aber ich denke mal mit genügend Engagement, wie wir es jetzt auch versuchen zu zeigen und auch andere schon gezeigt haben, können wir vielleicht die Verlage darauf aufmerksam machen, dass diese Bücher gewünscht sind und dass mehr Diversität in den Büchern auch von sehr vielen Leuten gewünscht ist.
Das sagt Sarah Owens. Sie ist Mitglied beim Netzwerk Blasch. Im Rahmen des Buchfestivals Zürich liest veranstaltet Blasch am Sonntag 3 Lesungen. Genaue Infos dazu gibt es wie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Hier geht es gleich um einen Mann, der, etwas salopp formuliert, auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Zumindest was die Kunst anbelangt. Auf 2 Hochzeiten tanzen tut auch dieser Mann hier, Schauspieler und Musiker Jared Leto. Hier zu hören mit seiner Band 30 Seconds to Mars und einer ziemlich filmmusikreifen Nummer Pirates of Varanasi.
Rabe Info. Kultur.
Letztes Wochenende feierte das Stück Beresina oder die letzten Tage der Schweiz am Stadttheater Bern Premiere. Die Regie führt Gian Inan. Heute Abend feiert der Film Zone Rouge Berner Premiere, Regisseur des Films Gian Inan. Gian Inan ist der amtierende Schauspieldirektor bei Konzerttheater Bern. Nur auf das Theater fokussieren mag sich der 49-Jährige aber nicht. Zu gross ist offenbar die Liebe zum Kino und zum Film. Bereits während seines Studiums der Philosophie und Germanistik jobbte Gian Inan als Kinovorführer und verfasste gleichzeitig Film- und Theaterkritiken. Und währenddem er am Theater Neumarkt als Chefdramaturge arbeitete, drehte er mehrere Folgen für die Fernsehkrimiserie Tatort. Heute Abend feiert nun Gian Inans zweiter Spielfilm «Zone Rouge» Berner Premiere. Darin feiert eine alte Schulklasse nach 25 Jahren Wiedersehen. Was als ausgelassene und alkoholgeschwängerte Tanzparty beginnt, wird Schritt für Schritt zum beklemmenden Szenario, in welchem alte Narben aufbrechen, Geheimnisse gelüftet werden und sich menschliche Abgründe auftun. Ich habe mich mit Gian Inan über seinen zweiten Film «Zone Rouge» unterhalten und über die zwei Seelen, die da in seiner Brust sind, die fürs Theater und die für den Film.
Ich habe immer Filme schon geliebt, schon als Kind, weil wir als türkische Kinder, Gastarbeiter, die immer von einem Fernseher gesetzt worden sind, von unseren Eltern, die ja 100% gearbeitet haben. Und mein Erweckungserlebnis war, als ich als Hospitant im Stadttheater Bern gearbeitet habe, bei Gerd Heinz. Da war schon das Erlebnis dann im Theater so, dass die Arbeit mit Schauspielern mir so wahnsinnig viel Spaß macht, dass ich das spannend finde, wie man Texte sprechen kann, wie man Texte sehr unterschiedlich sprechen kann. Und das war so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, wenn man das liest, denkt man, es sei so, aber ein Schauspieler spricht ja nochmal ganz anders, das Gleiche, was man selber gedacht hat. Und das fand ich immer so spannend, diese Diversität. Das war das Erlebnis, was ich im Theater hatte. Und seitdem ist eigentlich die Arbeit mit Schauspielern, ob es Film oder Theater, ist für mich komplett das A und O.
Das heißt, Sie sind kein Diktator, der eine klare Vorstellung hat, wie etwas klingen muss, wie etwas daherkommen soll, sondern dass die Schauspieler mitmachen können, sich einbringen können.
Auf jeden Fall ist es so bei mir. Ich habe natürlich, schreibe beim Film die Drehbücher auch selber. Da höre ich die Dialoge. Ich weiß meistens schon, wer was spielen wird. Also die Schauspieler sind sehr früh schon besetzt in meinem Kopf. Und dann höre ich die Schauspieler schon sprechen und kenne die ja auch sehr gut und kann mir dann ganz sehr gut vorstellen, wie die das sprechen würden. Und dann bei den Proben, bei Filmen probe ich ja im Vorfeld ja auch, erarbeite ich dann die Dialoge nochmal mit ihnen, dass es so mundgerecht wie möglich wird, dass es aus ihnen heraus, aus ihren Figuren heraus entsteht. Und da wird immer wieder noch was geändert. Und das heißt, ich bin ja jemand, der sehr offen mit den Schauspielern arbeitet, dass man auch da mit ihrem Impetus auch arbeiten kann und ihren Inputs auch arbeiten kann, damit die Figur so ausgefüllt ist und so echt wie möglich daherkommt, wie ich es mir dann im Endeffekt auch vorstelle. Das stimmt dann einfach immer für mich. Das ist schon eine Zusammenarbeit mit den Schauspielern, sehr sogar.
Lassen Sie uns über «Zone Rouge» sprechen, ja. Ihren zweiten Spielfilm. Mhm. Es ist ein Zusammentreffen von mehreren Leuten, welche zusammen auf dem Gymnasium waren und sich jetzt nach 25 Jahren wieder treffen. Genau. Dabei stellt sich heraus, da liegt so einiges im Argen, längst vergessene Dinge schwimmen da plötzlich an die Oberfläche, Geheimnisse werden gelüftet, es kommt zu handgreiflichen Szenen. Hat eines Ihrer persönlichen Klassentreffen als Vorlage gedient?
Es war schon so, dass ich ein Klassentreffen hatte, das mir sehr in die Knochen ging. Das war 2003 oder 2005, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also nach 13 oder 15 Jahren in meiner eigenen Matura-Klasse. Bin dann auch hingegangen und da war schon so ein Erlebnis, wo ich dachte, boah, die Kollegen, die man als 20-Jährige noch erlebt hat, jeder hatte einen Traum gehabt, man hat den so und so eingeschätzt, die haben mich wiederum so und so eingeschätzt, ich habe die so und so eingeschätzt. Und da gab es echt zum Teil 180 Grad Änderungen von Charakteren, die ich so niemals erwartet hätte, dass sie so werden oder so sind. Und auch Überraschungen, wo man dachte, die hätten doch das und das werden wollen, sind ganz was anderes geworden. Das fand ich einfach spannend, nach so vielen Jahren die Leute wieder zu sehen. Und es gab wirklich auch richtige Überraschungen, die ich jetzt im Detail wirklich nicht erzählen kann, die mir dann als Idee gedient haben, eine solche Fiktion, eine solche Zusammentreffens auch als Thema zu nehmen für einen Schweizer Film.
Sie stellen einige Referenzen zum Gedicht Flanders Fields her, ein Gedicht über den Ersten Weltkrieg. Genau. Verfasst von Colonel John McCrail, der am Vortag bei einem Granatenangriff einen Freund verloren hat. Weshalb denn dieser Bezug zu diesem Gedicht?
Ich arbeite sehr stark auch im Theater mit Gedichten und mit Lyrik. Ich finde, Lyrik ist etwas, was sehr Filmisches ist, weil Lyrik nicht eine direkte Sprache hat, sondern in Bildern spricht. Und deswegen auch zwischen den Zeilen viel mehr vermitteln kann als vielleicht ein normaler Prosatext, der versucht, etwas zu erfassen. Und bei dem Gedicht ist es so, dass ich, als ich das gelesen hatte, sofort das Mondfeld vor Augen hatte, was ich im Film auch habe. Und mir dieses Gedicht, die ganze Geschichte des Films, schon der Geschichte, die da geschieht, auch wieder erzählt praktisch, dass sich da was aufdeckt. dass eigentlich unter den ganzen schönen Schönheit eines Mondfeldes ja eigentlich diese Soldatenleichen begraben sind. Und das ist für mich einfach so Sinnbild gewesen für die ganze Geschichte, dass man sich selber vielleicht nach Jahren was verklärt hat von früher. Und das fand ich das Spannende an diesem Gedicht, was sich für mich als Thema metaphorisch praktisch im ganzen Film durchzieht.
Sagt Schauspieldirektor und Filmregisseur Gian Inan. Sein Film «Zone Rouge» feiert heute Abend Berner Premiere im Kino Rex, und zwar in Anwesenheit des Regisseurs, der Schauspielenden und der Crew. Alle weiteren Infos und den Trailer zum Film gibt's auf unserer Webseite.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 24. Oktober. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Morgen werden wir hier an dieser Stelle auf 30 Jahre Bierhübeli zurückschauen. Hier geht's jetzt gleich weiter mit dem Subkutan, mit diesem Kulturmagazin. Neben mir Florina. Guten Morgen, Florina. Was steht bei euch auf dem Programm?
Ja, Giselle, jetzt mal ganz unter uns. Was ist eigentlich los in Italien?
Ui! Viel Ungutes.
Ja, so ungefähr. Also wir reden heute über die Filmreihe «Was ist los in Italien?», wo zurzeit im Ritschu-Kino läuft.
Spannend, gut. Das war Florina vom Subkutan. Subkutan jetzt gerade hier in wenigen Minuten. Beiträgt zu dieser Infosendung, muss ich noch sagen, hat Kathrin Hiss und Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge, bye bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.